Liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Erich Kästner hat einmal seine Moralvorstellung in einem Gedicht mit einem einzigen Satz veröffentlicht: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das meint, es gibt eine Spannung zwischen dem Guten, das wir im Prinzip in unseren Vorsätzen wollen, und zwischen dem Guten, was wir dann tatsächlich tun. Man könnte es sehen wie eine Hürde, wie ein Hindernis, das zwischen dem guten Vorsatz und der Verwirklichung existiert. Die alten griechischen Philosophen haben sich über diese Problematik schon Gedanken gemacht und es unter dem Begriff der Willensschwäche gegeben. Ich glaube, das heutige Evangelium und vor allem die Person Johannes des Täufers, der als Vorläufer Jesu geschickt worden ist, noch wollte dazu dienen, dass wir in der Lage sind, als Glaubende besonders, diesen Graben zwischen unserem Wollen, dem guten Vorsatz und dem Vollbringen der Tat besser zu überbrücken. Wie kommen wir über diese Schwäche weg? Wir haben in unserer deutschen Sprache auch einen wunderbaren Humorbegriff für diese Problematik. Wir kennen den inneren Schweinehund. Den es zu bändigen gilt. Der mir immer zu einreden möchte, dass ich etwas aufschiebe, dass ich vielleicht später noch machen kann. Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank, auf die wir unsere guten Vorsätze eben dann stellen. Schauen wir auf diese Person, Johannes des Täufers. Worum geht es ihm? Erkenne dich selbst. Wisse, wer du bist. Erkenne, wer du eigentlich von Gott her bist. Johannes der Täufer wird gerufen in der Wüste. Die Wüste in diesem Evangelium und in der Person, in der Lebensgeschichte Johannes des Täufers, ist der Ort, an dem Gott sein Volk einst geschaffen hat, berufen hat. Das Volk Israel war in Ägypten, es wird aus Ägypten befreit und muss dann 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Warum? Weil Gott 40 Jahre sich Zeit genommen hat, um aus diesem Sklavenvolk von Ägypten sein Gottesvolk zu machen. Und in dem dürfen wir uns sehen. Wir sind diejenigen, die zum Gottesvolk hinzugerufen sind. Und nochmal individueller vielleicht sogar wie im Volk Israel: Ich bin immer derjenige als Getaufter, den Gott persönlich gerufen hat. Ich bin sein geliebtes Kind. Und noch mehr, ich bin sein geliebtes Königskind. Das ist wichtig für unser moralisches Handeln. Ich muss wissen, wer ich von Gott her bin. Vor allem muss ich wissen, dass ich von Gott her unendlich geliebt bin. Denn erst in dem Moment, wo ich die Liebe Gottes in meinem Leben angenommen habe, kann ich aus dieser Liebe heraus andere lieben, moralisch handeln. Das hat auch nochmal einen großen Akt, ja, der Befreiung mit dabei. Wenn ich nämlich weiß, dass ich geliebt bin, muss ich nämlich nicht mehr von anderen Liebe mir durch mein gutes Tun geradezu erschleichen. Eine Versuchung von uns Menschen ist immer, wir tun etwas Gutes, aber wir erwarten automatisch den Dank dafür. Mit solchen Menschen ist Jesus in der Bergpredigt ja relativ kritisch. Die haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du etwas Gutes tust, dann tu es eben im Verborgenen. Ohne dass du erwartest, dass der andere dir gleich wieder vergilt. Tu es, weil du weißt, dass du geliebt bist. Gerade unser Handeln in dieser Welt ist anders, wenn ich es aus der Liebe Gottes heraus, die ich selber für mich wahrgenommen habe, tue, als wenn ich es um der Ehre, um des Dankes von Menschen willen tue, die meistens immer zu wenig ist und uns nur Enttäuschungen und Frust erzeugt. Wisse, wer du bist. Du bist das von Gott geliebte und gerufene Königskind durch die Taufe bereits. Und dann ein zweites: Wisse, wer dich sendet. Du hast eine Berufung und das bedeutet, du hast jemand, der hinter dir steht, der dich gerufen hat. Und dieser jemand ist Christus. Johannes der Täufer wusste, dass er für jemand der Vorläufer ist, für den Messias, den er selbst nur vage bis dahin kannte, bis ihm Jesus begegnet war. Wir tun unser Tun immer, weil wir von Christus gesandt sind. Nicht eigentlich deswegen, weil Menschen von uns irgendetwas erwarten. Mit diesen Erwartungen, das ist ja immer so ein Kreuz. Wenn wir Erwartungen erfüllen, dann produzieren wir gleichzeitig immer schon Enttäuschungen. Jede Erwartung, die ein anderer an mich hat, kann ich immer nur unbefriedigend erfüllen und gleichzeitig erzeugt es mehrfachen Frust, weil ich selber nur etwas tue, was ein anderer von mir will und nicht das, was ich eigentlich tun möchte. Und der andere ist frustriert, weil ich es nur unvollkommen getan habe. Der Christ hat die Möglichkeit, nicht Erwartungen zu erfüllen, sondern aus seiner Sendung heraus, die Jesus ihm gibt, zu dienen. Das ist etwas anderes. Ich überlege mir immer wieder, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Johannes der Täufer geht und verkündet das Evangelium nicht, weil er es will, sondern weil er als Prophet Stimme des Rufers, Stimme Gottes ist und mit dieser Stimme das Wort Gottes in der Wüste verkündet. Im 2. Korintherbrief drückt Paulus dies aus: Die Liebe Gottes drängt uns. Caritas Christi urget nos, heißt es lateinisch. Ich handle, weil Gott mich liebt und weil diese Liebe mich drängt, weiter zu lieben. Und damit ist auch klar, woher mein Lohn kommt, meine Ehre. Eben nicht von den Menschen, denen ich diene, sondern immer von Gott. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig, gerade für unsere Dienste in der Kirche. Fragt euch immer wieder, wenn ihr ein ehrenamtliches Dienst irgendwo tut, auch außerhalb der Kirche, warum mache ich das? Mache ich das um menschlicher Ehre willen? Oder tue ich das, weil ich weiß, dass Jesus mich dazu sendet und befähigt und mir auch den Heiligen Geist gegeben hat, es zu tun, die Charismen, die Talente? Ich garantiere euch, ihr werdet wesentlich zufriedener sein, wenn wir die Dinge, die uns aufgetragen sind, um Gottes Willen tun. Und dann die Ehre der Menschen, den Dank auch gar nicht erst erwarten. Und wenn er sich dann einstellt, freuen wir uns umso mehr. Das ist ja das Positive. Was ich nicht erwartet habe, ist für mich dann eine Überraschung und deswegen erst recht ein Grund zur Freude. Wenn ich es erwarte, habe ich die Freude meistens schon vorher erwürgt, weil ja der andere nur meine Erwartung erfüllt. Wisse, wer dich sendet, Christus. Und wisse, wer dich braucht, zu wem dich Jesus sendet. Unser ganzes Dienen in der Kirche, und das ist für uns grundlegend, Papst Franziskus zeigt es ganz deutlich jetzt dann auch an im neuen Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, das ab Dienstag beginnt, ist orientiert auf den, der eine Not hat. Das Motto des Heiligen Jahres lautet: Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Das Maß deines Tuns ist die Not des anderen und die Barmherzigkeit Gottes. Der Blick, mit dem Gott auf die Not des anderen schaut. Unser christliches Tun muss sich immer fragen, wer hat in meinem Umfeld eine Not? Dem bin ich von Christus her zur Liebe aufgerufen. Es gibt einen schönen Satz von Mutter Teresa: die einfache Tatsache, dass Gott euch einen Menschen über euren Weg schickt, ist das Zeichen dafür, dass ihr etwas für ihn tun sollt. Gott schenkt uns die Armen, die Mitmenschen um uns herum, damit wir sie lieben können. Und deswegen ist es ein Geschenk, wenn ein Armer bei uns ist. Ich habe es auch schon mal so angedeutet im Hinblick auf die Flüchtlinge. Es ist ein Geschenk, wenn sie zu uns gesandt sind, weil wir dadurch eine wunderbare Gelegenheit bekommen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, die es wirklich verdienen, die unseren Dienst auch brauchen. Nehmen wir unsere Berufung, die Johannes der Täufer vorlebt, neu an. Wir sind berufen, aus unserem Wissen heraus, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, mit Christus zu dienen und die Not des Menschen zu suchen. Heute ist auch der Nikolaustag. Der heilige Nikolaus ist ein großer Patron der Nächstenliebe, der die Armut seiner Mitmenschen gesucht hat, gekannt hat und ihnen großherzig gedient hat. Amen.